Der RS3 Podcast.
Der Fokus von heute Abend kommt aus dem Garten von Enzo Enea. Da sind wir sozusagen mitten im Herz von dem, was Enzo Enea macht. Das ist erfolgreich Gärten gestaltet. Das ist sein Beruf, seine Leidenschaft. Wir stehen hier zusammen im Garten, sehen auf der Zürichsee runter. Enzo Enea, was haben Sie da genau gebaut? Was haben Sie wollen mit Ihrem Garten?
Also ich habe einen Raum gebaut für unsere Familien, also für mich, für meine Tochter und für meine Frau. Und es ist ein kleiner Garten, wo wir eigentlich unsere Räume haben und unser Refugium, wo wir uns erholen und drin leben.
Jetzt, wenn ich da so rumschaue, dann hat man zwar einerseits den Blick auf den Zürichsee, aber wir sind hier im Zürcher Oberland, aber es ist nicht einfach offen, sondern sie haben eine Hecke gebaut. Wieso eine Hecke?
Also wir haben eine Hecke, ich muss es vielleicht beschreiben, es ist 1,10 Meter hoch und es deutet eigentlich einen Raum an, also ich baue einen Raum draussen und das tut einem integrieren und tut eigentlich die Aussicht verstärken. Also je näher ich etwas setze, wo man darüber sieht, je mehr Perspektiven gibt es und je mehr Tiefe komme ich über. Und das ist eigentlich etwas, wo viele Leute nicht glauben und wenn man es dann sieht oder spürt, dann empfindet man es auch so und man kann sich dann auch wirklich trainieren fühlen in die Geschichte und man sieht dann auch, wie viel Tiefe das auch gibt am Schluss.
Wir haben ja jetzt zwar März und schon gleich ist Frühling und es ist auch schon relativ warm für die Saison, aber trotzdem ist nicht gerade die Jahreszeit, wo schon alles blüht. Bei Ihnen ist aber doch einiges grün. Also erstens mal die Wiese und zweitens, was ist denn das, was wir da gerade vor uns haben?
Das ist ein Zwergbambusgras, das ist immer grün. Das ist eigentlich ein Gras, das man nicht muss abschneiden muss. Das ist ein Bambusgras. Und wir haben dann eigentlich mit verschiedenen Hecken geschafft, mit Buchs und Eiben. Ich habe dann vier Sträucher in die Mitte gepflanzt, die aufgeschnitten. Das sind alte Amelanchen, das sind Felsenbeeren, also wilde Bieren. Und die ziehen dann auch Zingvögel an. Und durch das habe ich auch eine Stimme im Garten. Und auf der linken Seite ist dann ein kleines Pool, wo eigentlich nachher zur Abkühlung dient.
Gut, das ist nicht gerade Saison, laufen wir mal ein bisschen da durch. Also im Moment ist der Pool logischerweise abgedeckt. Es hat dort, also der Pool ist vielleicht, was ist der, etwa 8 Meter lang und etwa 2-3 breit, etwa so?
Ja, er ist etwa 3 Meter breit und 9 Meter lang.
Also eigentlich relativ klein und schmal. Und auf der Längsseite hat es eine Wand und dort hat es 3 Köpfe drin. Und aus diesen Mäulern kommt vermutlich auch das Wasser. Wieso das?
Das ist die Grenze zum Nachbarn und ich wollte dort dann, dass der Pool aussieht wie ein Brunnen. Und durch das, dass Wasser rauskommt, von 40 cm Höhe, plätschert das relativ laut. Und wenn er nebendran isst im Garten oder mit Freunden, dann höre ich ihn nicht reden. Und durch das entsteht eine Geräuschkulisse.
Also das ist eine total clevere Idee, super simpel, ein Brunnen, der plätschert, damit man den Nachbarn nicht hört.
Ja, das kann auch die Stimme sein wieder im Garten. Wenn die Vögel nicht da sind, ist es dann der Brunnen, wo die Stimme gibt.
Es ist jetzt ziemlich dunkel schon und Sie haben auch Licht im Garten. Sind es so einzelne Beleuchtungen, wie sagt man das? Es ist eigentlich ein Licht, das versenkt ist im Boden und in die Pflanzen aufleuchtet. Wie wählen Sie die aus? Wie viel Licht, wie wenig?
Also es ist indirekte Beleuchtung, die dann bei uns ein Spezialist macht, der Sepp Hager. Der macht eigentlich nur Ausleuchtungen und der tut dann eigentlich abstimmen, wie stark die Lampen sein müssen, wie hoch das der Baum ist und wie viel Breite an Winkel die verschiedenen Lampen müssen haben. Also es sind ausgereifte Konzepte und es ist sehr, sehr schwierig, eine Aussenbeleuchtung gut anzubringen. Also draussen ist das Licht schluckt sehr viel, weil die Distanzen relativ grösser sind als in meinem Bereich.
Wir haben jetzt hier Ihren Garten ein bisschen beschrieben. Es hat nicht sehr viel drin, es ist schlicht, einfach und trotzdem muss ich sagen, obwohl jetzt nichts blüht im Moment oder wenig, ist es nicht so, dass es kalt ist von der Wirkung her. Was macht es aus? ob man sich in einem Garten oder wenn man allenfalls sogar einen ganzen Park hat, wohlfühlt?
Ich glaube, es sind verschiedene Sachen. Es ist sicher einmal die Proportionen, die man am Garten gibt, dann die Materialwahl, dann die Raumaufteilung, dann die Möblierung und wie man die Sachen positioniert und was man dann für was für eine Gesamtproportion das Ganze überkommt im Verhältnis zum Haus oder im Verhältnis vom, zum Standort vom Haus. Also das heisst, wie ist ein Haus gelegen? Ist es am Hangen oder ist es in einer Fläche rein? Ist es, die Architektur vom Haus ist dann auch sehr, sehr wichtig. Es muss eine Einheit bilden im Ganzen.
Das tönt relativ technisch, aber ich denke, gut, vielleicht kann man ja die Magie amig nur schwer erklären. Ich denke, damit es wirklich funktioniert, muss es ja noch ein sinnliches Element haben.
Ja, also ich versuche beim Planen einfach mich einzufühlen auf die Leute, die dann den Raum leben, also den Aussenraum, und fragen auch verschiedenste Fragen, wie sie es leben wollen. Also am Schluss ist es dann der Garten, der für die Leute gebaut wird und nicht mein Garten. Mein Garten ist da und der Garten, den ich für Kunden oder wo ich für Kunden plane, ist dann abgestimmt auf Kunden und auf die Architektur von dem Haus und von dem Standort. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man das interpretieren kann.
Können Sie das ein bisschen ausdeutschen? Also was sind das für Fragen, die Sie stellen? Ich denke jetzt auch, dass jemand, der sieben Kinder hat, vielleicht nicht den gleichen Garten baut wie ein älteres Ehepaar, das möglichst gerne seine Ruhe will.
Ich glaube, das sind meine Ingredienzen, die ich nicht möchte, jetzt am Radio an meinen Konkurrenten weiterverzählen, wie ich es ganz genau mache.
Aber es sind Fragen so quasi, wie lebt jemand oder was ist ihm wichtig, also in diese Richtung?
Ja, es sind natürlich Fragen, wo man ist es ein Ehepaar, wo Golf spielt, oder ist es ein Ehepaar, wo selber im Garten schafft, haben sie Kind, haben sie Hunde, durch das entstehen die Räume, und sie werden dann dementsprechend so aufteilt, wie man es nachher auch braucht. Also wie wenn sie die Stube planen, oder? Also sie planen sie dort an, wo sie nachher auch brauchen, oder die Küche. Also die Küche ist so geplant, dass sie nachher brauchen zum Kochen. Und wenn sie jetzt bei mir schauen, hinten habe ich die Küche verlängert mit einer Mauer. Das heisst, ich habe eine Küche drinnen und eine draussen. Also ich kann auch draussen dann gerade grillieren unter Dach und habe dann eine Verbindung geschafft. Haus, Garten, Innenküche, aussen, Küchenmöglichkeit. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man die Quadratmeter ausnützt in einer Form von nicht zu viel Arbeit haben im Garten. Und wenn man sie will, die Arbeit, kann man viel Studen pflanzen, die blüht, wo man dann auch wieder zurückschneiden und schauen muss. Oder man macht mit verschiedenen grünen Garten, die dann einfacher ist im Handling.
Jetzt haben ja die meisten von uns und vielleicht auch von denen, die zuhören, weder einen Garten, geschweige denn einen Park, sondern vielleicht einen Balkon oder allenfalls ein paar Rabättchen. Was sollen denn die machen?
Also die einen Balkon haben, die haben verschiedenste Möglichkeiten. Das ist auch ein Aussenraum und den kann man je nach Grösse vertikal begrünen. Das heisst, man kann mit Kletterpflanzen arbeiten. Und ein Rabhättli sonst, also wenn jemand einen Garten hat, sagen wir jetzt einen Gemüsegarten oder einen, wie sagen wir diesen Gärten?
Schrebergarten.
Ein Schrebergarten, die finde ich eigentlich auch sehr spannend. Also ich schaue es gerne an, weil also da sieht man wirklich die tollsten Sachen. Und ich rede auch einmal mit den Leuten, sie haben einmal wirklich schöne Tomaten und verschiedenste Gemüse, wo es ziehen mit Liebe und ich schätze einfach so Sachen, weil da ist Herzblut drin und ich glaube, das ist auch das, was ich probiere zu machen, von morgen bis zum Abend. Ich probiere Herzblut in die Gärten hineinzubringen, wo ich plane und das ist das, ich glaube, das ist auch ein Teil vom Erfolg.
Also Sie sind nicht einer, der sagt, wenn es nicht stylisch und cool ist, dann taugt es nicht. Eben der Schrebergarten oder das Balkönli.
Nein, also ich glaube, man kann alles auf seine Art interpretieren und das gut machen, im Detail ausarbeiten und dann ist es schön. Und es ist klar, dass ich sagen wir, Schönheit vielleicht anders definiere für mich selber, aber ich glaube, dort muss jeder selber wissen, was er als schön empfindet oder als gut. Ich meine, es müsste auch ein Garten, ein Schrebergarten oder ein Garten kann auch nützlich sein. Also wir machen auch Nutzgärten, wo man dann mit Gemüse und Beeren und Kräutern arbeitet. Das ist wirklich sehr, sehr individuell und darum entstehen eigentlich immer neue Gesamtwerke, die abgestimmt sind und auf die Personen, die dann die Wünsche äußern.
Wunsch ist gerade Stichwort. Das erste Stück, das wir hören, ist von Tiziano Ferro, «Stop Dimentica». Und nach dem Tiziano Ferro schauen wir ein bisschen ihre italienischen Wurzeln an. Aber zuerst möchte ich natürlich wissen, für wen das Stück ist.
Also das Stück ist für meine Tochter Gwenda und sie hat sich das gewünscht.
Uno sguardo che rompe il silenzio.
Enzo Enea, ein Name wie aus einem Bilderbuch oder aus einem italienischen Film. Was auch innen ist italienisch?
Das Blut, das meine Adern fließt, das ist sicher italienisch. Und am liebsten ist sie italienisch. Ich trinke auch gerne italienische Wein, aber auch französische. Und ich fühle mich wie ein Italiener.
Was heisst das?
Ich glaube, ich habe eine gewisse Sensibilität, aber ich bin auch sehr impulsiv und lebe aber hier in der Schweiz und zwar sehr gerne und fühle mich auch als Schweizer. Also das heisst, ich habe eine kleine Tochter, also eine kleine 10-Jährige und sie fühlt sich eigentlich ganz als Schweizerin. Darum ist es wirklich ein Mix jetzt von Gefühl, aber ich glaube, der Herzschlag ist gleich noch italienisch.
Sie haben es gerade das Stichwort angegeben, der Herzschlag ist italienisch. In was für Situationen ist dann der Enzo Enea eher Schweizer und in was für Dinge Italiener?
Also ich versuche in den Ausführungen von meiner Arbeit Schweizer zu sein und genau zu arbeiten. Und im Design gebe ich sicher meine italienische Ader oder meiner italienischen Ader lasse ich laufen. Also ich versuche dort ein bisschen freier zu arbeiten und mich auch, wenn etwas nicht klappt, rege ich mich halt dann auf. Und wo ich dann merke, meine Mitarbeiter, die Schweizer sind, können sich dann besser zurückhalten. Aber ich glaube, also ich bin schon jetzt ein Mix geworden. Also ich bin jetzt 43 Jahre lebe ich in der Schweiz und also 42, ich werde erst 43. Und ich habe mich eigentlich immer sehr, sehr wohl gefühlt. Ich liebe Berge und fahre Snowboard und lebe eigentlich das Leben als italienisch-schweizerische Familie.
Sie sind einer von diesen Sekunden, der erfolgreich ist, wo Ihre Eltern in die Schweiz gekommen sind, vor rund 40, 50 Jahren. Ist die Situation dort ein bisschen anders gewesen? Was denken Sie so, wenn Sie zurückschauen an diese Zeit, was Sie jetzt haben können machen und erreichen im Vergleich zu dem, was Ihre Eltern vielleicht auch hatten?
Ich glaube, also jetzt unsere Eltern haben sehr hart müssen arbeiten und das müssen wir jetzt auch. Sie haben uns, sagen wir, Bahnen vorbereitet. Also wir haben die Sprache gelernt, wir haben die Schule können machen da. Das ist der Unterschied zu unseren Eltern. Jetzt ist es so, dass sich die Welt vereinigt hat, zumindest Europa. Also das heisst, es ist jetzt alles anders für alle. Und was ich probiere oder was wir probieren als Familie, uns also möglichst anpassungsfähig zu leben. Nicht in allem natürlich, aber dass man nicht mit Scheuklappen rumläuft, sondern wirklich die Welt im Ganzen sieht.
Es gibt vier Stichworte, die ich aufgeschrieben habe, die man häufig mit Italien oder Italiener in Verbindung bringt. Interessiert mich, was Sie dazu sagen. Das erste ist La Mamma.
La Mamma hat eine sehr wichtige Funktion. Sie kochen, wir essen jeden Sonntag zusammen und wir probieren das klassische italienische Mittagessen am Sonntag beizubehalten, wenn ich rum bin. Sehr wichtige Person für mich. Ich schaue, dass sie gesund bleibt und dass ihr gut geht und dass wir uns auch viel sehen.
Calcio?
Calcio, ich bin ein Einzelsportler. Also das heisst, ich bin Snowboarder und habe eigentlich für den Fußball etwas übrig, wenn die Nationalmannschaft von Italien spielt. Ich bin Sympathisant von Inter, aber ich sage jetzt mal, ich bin nicht ein extremer Fan. Ich finde es etwas Wichtiges, aber nicht, dass ich total, also wie, wenn ich jetzt würde in Italien leben, wäre es sehr wahrscheinlich ein wichtigerer Teil für mich. Aber da in der Schweiz habe ich es nicht so extrem verfolgt. Ich habe als kleiner Bub geshootet im Fußballclub Rüti und habe dann nachher aufgehört und eine Einzelsportart betrieben.
Das nächste Stichwort ist Pasta.
Pasta liebe ich über alles. Und Lasagne, Tortellini, Cappelletti. Also es ist ein grosses Thema. Ich muss mich immer zurückhalten, dass ich nicht zwei, drei Teller esse. Vor allem bei der Mama.
Das letzte, Latin Lover.
Habe ich auch schon gehört. Kann ich nicht mitreden. Ich bin sehr glücklich geheiratet und habe vorher natürlich auch, bevor ich geheiratet habe, meine Bekanntschaften gehabt. Aber ja, es gibt es scheinbar.
Also, wir wollen da nicht weiter in Detail gehen. Bleiben wir noch ein bisschen bei der Familie. Sie haben vorher gesagt, Sie sind in Rüti aufgewachsen. Und Sie haben Grosseltern aus Italien gehabt. Sind Sie mit den Herren in die Ferien? Und ist das so ein Kinderparadies gewesen? Oder sind Sie ungern gegangen? Ist ja vielleicht auch denkbar.
Nein, ich bin sehr gern gegangen. Ich habe mit dem Grossvater im Gemüsegarten geschafft. Er war ein Brunnenbauer. Hat in Bologna hat er Brunnen gebaut, hat Pfirsichbäume im Garten und hat einen Taubenschlag. Hat er gehabt, wo er wirklich wunderschöne Tauben gehabt hat. Und die Erinnerungen haben mich natürlich geprägt. Vor allem der Brunnenbau. Also ich bin sehr, sehr gern mit ihm die Brunnen aufstellen. Also er hat die gehauen aus Stein und zum Teil auch Ziehbrunnen. Haben sie dann tiefe Löcher gebaut. Und ich habe hab dort mitgeholfen. Und ich habe das eigentlich sehr, sehr, sehr schön in Erinnerung.
Was haben Sie denn als relativ kleiner Bub können machen? Stellen wir das noch als eine harte Arbeit vor?
Ja, ich habe natürlich das Neune geholt und Zigaretten gekauft in der Bar und bin mit dem Velo hin und her und habe zum Teil Carriola geschoben. Also einfach ein bisschen ausgeholfen und dabei gewesen. Und das ist so ein bisschen das, was ich gemacht habe.
Aber Ihnen hat es das Gefühl gegeben, ich bin dabei und ich helfe?
Ja, ich bin natürlich am Morgen aufgestanden, bin mitgegangen und sie haben mir dann sie haben mir dann alles gezeigt und ich habe dann zum Teil die Steine und die Sachen, die angepassten Sandsteinstücke, die aufeinander, wo nummeriert waren, habe dann geschaut, wie die aufeinander, wie man die zusammen macht und die Anpassungen, wie sie dort dran gehauen haben, das hat mich total interessiert. Und es ist so schnell rum, der Tag, weil es ist spannend war, das Ganze. Und ich bin einfach gerne von außen gewesen, immer.
Und das ist etwas, was sich bis heute gehalten hat? Also Sie sind ja wahrscheinlich 9/10 von Ihrer Arbeitszeit draussen.
Ja, ich glaube, ich bin etwa 70% draussen und 30% drinnen. Aber ich kann schon eine Arbeit. Ich muss Bäume suchen in den Baumschulen, ich muss Materialien anschauen. Also ich verbringe sicher viel Zeit im Auto und von außen auf den Baustellen.
Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, hören Sie Musik?
Ja, natürlich. Immer DRS3.
Der Werbespot, mit dem aber jetzt nicht können rechnen.
Es ist ja so. Also ich will mich jetzt hier nicht fixieren auf einen Sender, aber es ist doch so, dass ich noch viel DRS3 höre. Und ich finde eigentlich das ganze Programm noch gut. Und es ist unterhaltsam und es hat noch gute Musik.
Das nächste Stück, das wir hören, ist für Ihre Frau.
Ja, das Stück ist «Piccolo Grande Amore» vom Claudio Baglioni.
Ist sie un piccolo grande amore oder un grande grande amore?
Sì, c'è un grande grande amore.
Wir hören Fokus. Zu Gast ist der Enzo Enea. Er ist Gartengestalter. und baut im Inland und im Ausland ganzen Haufen Gärten mit viel Erfolg. Wie ist das überhaupt entstanden? Weil gelehrt haben Sie ja völlig etwas anderes. Sie waren nämlich Industriedesigner gewesen.
Ja, ich habe Werkzeugmacher gelernt, also Formenbauer, und habe dann das Geschäft übernommen vom Vater und habe mich reingestürzt in die Gartengestaltung. Ich habe mich dann zusammengetan mit einem Partner, der Gartenbauer war oder immer noch ist, und habe dann mit ihm zusammen eigentlich das Geschäft aufgebaut.
Aber Moment, jetzt ist es ein bisschen schnell gegangen. Sie haben die Lehre gemacht als Werkzeugmacher und dann haben Sie schon die Firma übernommen vom Vater. Zwischen denen sind es ein paar Jahre gewesen. Mich interessiert, wie es dort angekommen ist, wenn Sie so quasi auf den Gartentrip gekommen sind.
Also ich habe natürlich beim Vater immer müssen, sagen wir, ich habe ihm geholfen arbeiten. Also er hat ein Gartendekorationsgeschäft gehabt mit Töpfen und er hat einen Import gemacht mit Steintöpfen und Terracotta-Materialien. Und er war eigentlich der Erste, der das in die Schweiz importiert hat, handgemachte Töpfe, und hat die dann an den Gärtner- oder Gartenbaufirmen oder Gartenzentren verkauft. Und ich hatte dann die Sachen, es waren dann zwei Arbeiten gewesen, unter anderem habe ich einmal ihm geholfen, am Samstag, und als ich Zeit hatte, im Geschäft geholfen und die Töpfe auszuliefern, die Brünnen zu montieren. Und hat dann auch zum Teil Treppen gemacht, Fenstergewände aus Stein, also Steinmetzenarbeiten, versetzt. Also wir haben dann Sachen montiert, Balustraden. Und habe eigentlich immer mitgeschafft und bin eigentlich durch das in die Gärten reingekommen. Ich habe es angefangen zu dekorieren mit diesen Dekormaterialien. Zum Teil sind es die Statuen, wo man wirklich die Engel und die Sachen, das hat er tonnenweise eingekauft und hat die dann dort stehen an der Strasse, und es war so ein bisschen kitschig gewesen. Und ich habe das immer eigentlich als schlimm empfunden, aber er hat gesagt, du, Gartenzentren verkaufen das und mit dem kann man Gärten dekorieren. Und bis zu dem Punkt, wo ich es dann übernommen habe, sind die noch eigentlich im Gelenk gestanden, nachher nicht mehr. Wo ich dann das übernommen habe, habe ich gesagt, so, jetzt, das ist erst, ich habe es zwar noch, aber wir haben es ganz weit hinten im Geschäft deponiert und sie haben jetzt eine Patina bekommen und sie sehen sogar noch schön aus jetzt.
Ich habe sie gesehen, als ich letztens in ihrem, es ist ja nicht ein Center, aber in diesen Räumlichkeiten draussen war, und es sieht wirklich aus, als wenn es ein bisschen ein Sammelsurium wäre von irgendwelchen Engeln und Töpfen und sonst irgendwelchen Statuen. Sie zügeln ja jetzt nächstens das Ganze. Was machen sie dann? Gehen sie weg oder geht das nicht?
Nein, ich glaube, ich gehe die nicht weg. Also ich muss sagen, also das Sammelsurium, das ganze Geschäft ist eigentlich ein bisschen ein Laboratorium für Gestaltung. Also das, was Sie da in Amerika gesehen haben, und das ist nicht irgendwie ein Ort, wo man kommt und man hat einen fertigen Park und man kann da ein bisschen aussuchen und ein bisschen chinesisch und japanisch und mediterrane Gärten anschauen oder Gartenteile, und dann ist es das, sondern es ist ein Testcenter für Materialien, wo ich mit meinem Team wirklich Sachen testen, Pflanzen ausprobieren, Texturen, und ja, es ist ein Sammelsurium, aber ich glaube, es ist ein gezieltes Sammelsurium, wenn man so will. Das ist ein Laboratorium für mich.
Jetzt, ich habe es vorher gesagt, Sie zügeln in nächster Zeit mit dem, Sie haben bis jetzt an ganz verschiedenen Orten Büros oder eben dort, wo Sie arbeiten, oder die Steinmetz sind noch immer und die Schreiner wieder noch immer anders. Die Idee ist, das alles zusammen zu nehmen. Das ist ja ein riesen Fuhr.
Ja, das wird eine grosse Aufgabe. Also ich glaube, das wird, das müssen wir sehr gut organisieren und dann komprimiert zügeln. Ja, wir werden sehen, wie gut das läuft. Also, das Wichtigste ist, dass wir die Baumsammlung, das Arboretum, das wir haben, dass wir das gut zügeln können. Das ist mir sehr wichtig. Und ich glaube, Büro und so Sachen, wenn die neuen Büros stehen, dann kann man den Rest dann gut zügeln.
Im Arboretum, das Sie haben, hat es ganz einen Haufen verschiedene Bäume, alte und jüngere. Haben Sie Lieblinge?
Ja, also Liebling, ich glaube, die Bäume, die drinnen stehen, mir gefallen eigentlich alle Bäume, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich habe nicht, also Bäume und Büsche und Pflanzen an und für sich, ich schaue es gerne an, mir gefallen es und ich habe auch sehr, sehr Freude daran. Lieblingsbäume habe ich in dem Sinn nicht. Ich habe gerne Peonien, also Pfingstrosen, wenn ich so etwas, die sehe ich sehr gerne. Und sonst eigentlich habe ich die anderen Sachen, ich habe wirklich alles gerne, Hartriegel, Ahorn. Ja.
Sie würden auch alles verkaufen?
Ich glaube nicht, nein. Ich habe eine bestimmte Anzahl Pflanzen oder bestimmte Pflanzen, die ich sammle und die ich einfach für mich habe.
Das sind dann so eine Art Lieblingsstück?
Ja, das sind Lieblingsstücke, die ich dann einfach sicher für mich behalte. Und ja, die ich habe, die mir gehören.
Sie haben vor einiger Zeit in Miami eine Dependance oder ein Büro eröffnet. Warum und warum Miami?
Wir haben mit der Art Basel ist eine neue Ausstellung entstanden. Das ist Design Miami. Die läuft parallel mit der Art Basel. Und die haben mir im Design-Distrikt den Auftrag gegeben, ich soll einen Garten, also einen Kunstgarten planen. Ich habe dann zwischen zwei Häusern rein, habe ich aus Parkplätzen habe ich, eine Schmucktruhe gebaut aus Kupfer. Also Parkplätze für die Autos sind weggefallen. Und die Schmucktruhe ist etwa, sagen wir, 30 Meter, 40 Meter lang und 30 Meter breit, 5 Meter hoch. Das ist eigentlich Kupfer, wo gewoben ist. Und von außen ist sie, also wenn die Sonne drin scheint, glitzert sie wie eine Schatztruhe. Und in die Schatztruhe habe ich dann den Regenwald reingepflanzt. Und das, der Ort heisst The Garden Rainforest. Und eigentlich war es ein Attribut von meiner Seite an die Amerikaner, dass wir, die tun ja das Kyoto-Protokoll nicht unterschreiben. Und ich habe dann von mir aus gesagt, gut, der Urwald wird nicht ewig anheben, wenn wir so weitermachen. Und habe dann eigentlich gezeigt, dass man von Hand oder von menschlicher Hand kann Gärten oder Orte schaffen, die grün sind und schön und hübsch und lounge und alles, aber es wird nie ein Regenwald sein. Und habe dann das eigentlich auch so in einer netten Art und Weise probiert, überzugeben.
Ja gut, das war der, aber das ist ja noch kein Grund, um ein Büro zu Miami aufzutun.
Der Garten hat relativ Erfolg gehabt und es hat sich dann, also Presse, New York Times hat das Interview wählen und Herald, Miami Herald hat einen grossen Bericht gebracht über den Garten und ich habe dann gerade im Moore Building, das ist ein Gebäude aus den 20er Jahren, habe ich dann können ein Office mieten und sind jetzt dort eigentlich erfolgreich am Planen und Bauen. Also wir bauen jetzt den vierten, fünften Garten, also in einem Jahr. Wir sind verschiedene am Planen und es ist spannend, jetzt in verschiedenen Klimazonen können Gärten zu bauen. Und wir bauen im Moment auch in Russland und es sind natürlich extreme Unterschiede und das Klima ist also wie Tag und Nacht. Und aber das ist eigentlich jetzt wirklich spannender, dass ich mich da irgendwie kann durchsetzen und die Gartenräume mit meinem Team zusammen. Also ich habe natürlich ein hervorragendes Team. Es ist, sind absolut Top-Leute, die mich herum sind. Und die sind alle keen und sie haben Lust, Sachen zu machen, Sachen auszuprobieren. Und durch das habe ich auch Kraft und den Willen, das zu machen.
Was machen Sie denn überhaupt noch selber? Weil Sie sind der Kopf und Sie sind der Name. Und andererseits können Sie ja gar nicht mehr alles machen, wenn Sie so viele verschiedene Projekte haben.
Also mal Grundgestaltung ist sicher etwas, was ich mache. Ich führe Gespräche mit Kunden. Ich habe den Verkauf der Gärten. Und also mal die Grundplanung, sagen wir mal, skizzen, wie der Garten sich anfühlen soll, das ist sicher ein Input, der kommt, wo wir dann als Team machen. Je nachdem, wer dabei ist, wir schauen gerne das zweite oder das dritte an und dann wird das im Team erarbeitet. Aber ich gebe sicher auch einen Input rein, wie er sich anfühlen soll und der Rest wird nachher gezeichnet von Zeichner und Landschaftsarchitekten.
Sie haben einige Kunden, die man kennt. Zwei, drei Namen sind das vielleicht Tina Turner, der Fürst, der liechtensteinische Fürst ist einer. Und auch der George Harrison hat sich offenbar mal den Garten von Ihnen machen lassen. Wie wichtig ist das für Ihr Ego, dass so Leute kommen und sagen, Enzo, würden Sie uns netterweise den Garten machen?
Tina Turner hat eigentlich schon einen Garten gehabt in dem Sinn. Also sie ist in ein Haus eingezogen und wir haben ein paar Pflanzen geliefert. Also in dem Sinn nicht den Garten gebaut. Bei den anderen ist es so, dass wir dort Gärten geplant und gebaut haben. Fürs Ego ist es sicher schön, wenn man Kunden hat, wo bekannt sind. Das ist für jeden, der irgendwie etwas schafft, sicher Genugtuung, wenn man für so Leute etwas kann ausführen kann. Ich glaube, aber es ist gleich wichtig. Ich meine, solche Leute gibt es wenig und von denen können wir nicht leben. Und darum glaube ich, ist es wichtiger, dass man für gute Leute, die einen Garten wollen, möglichst gut schafft. Und es ist eigentlich gleich, wer reinkommt. Man sollte eigentlich alle gleich behandeln.
Jetzt sagt man ihnen an, dass sie wahnsinnig teuer sind. Darum kann sich das nur jemand leisten, der viel Geld hat.
Ich glaube, das ist etwas, wo die meisten Leute nicht wissen, wie wir arbeiten. Also wir sind ja nicht nur ein Gartenbauunternehmen, sondern wir sind eine Produktionsfirma für einen Garten. Das heisst, wir haben eigene Leute, die alles machen. Also eigene Schreiner, eigene Elektriker, eigene Metallbauschlosser. Also wir stellen alles selber her und bauen den Garten von A bis Z. Beleuchtung, Bewässerung. Und das ist natürlich eine andere Rechnung, die wir dann schicken, als wenn der Gärtner Bäume setzt oder Bäume liefert und nachher die schneidet und nachher unterhaltet. Das ist wirklich auch ein anderes Vorgehen von der Art und Weise, wie wir arbeiten. Und ich glaube, das macht den Unterschied, weil ich glaube, in der anderen Sache, in der Gartenbauarbeit rein, sind wir nicht teurer als andere. Aber ich glaube, wenn man das Ganze dann verrechnet, also die Holzdecks oder einen Swimmingpool noch baut und Pergolas anstellt und die ganze Beleuchtung verrechnet, dann ist das ein anderer Preis, als wenn man einfach nur Bäume liefert.
Eine weitere Leidenschaft von Enzo Eneo ist Töfffahren, am liebsten auf schönen, alten, schweren Maschinen. Und ganz wie sich für einen TÜV-Fahrer gehört, kommt jetzt ein bisschen harte Musik für sich und seine TÜV-Kollegen, und zwar von AC/DC Thunderstruck. Das ist der Fokus auf DRS3. In gut zwei Wochen fährt die Zürich Gartenausstellung Giardina. Mit dabei als Aussteller ist der Gartenarchitekt und Gestalter Enzo Eneo. Enzo Eneo, ist das wichtig, so eine Gartenausstellung?
Ja, ich glaube, das ist jetzt sicher wichtig geworden. Also es ist jetzt zum 9. Mal. Und es zieht jetzt, glaube ich, um die 70'000 Besucher an. Und es ist beliebt, es ist die einzige Gartenmesse dieser Art in Europa. Also es gibt nichts Vergleichbares. Man ist auf einem Level von einer fast, sage ich jetzt einmal, Chelsea Flower Show, wo in London, was es seit über 100 Jahren gibt. Ich finde es eine wichtige Messe, wo die Leute wirklich auch mal eine Auswahl sehen, was machen eigentlich die Gärtner oder Gartendesigner und Gartenbauer. Das für die ganze Branche ist es sicher etwas, wo der Beruf Gärtner ein bisschen aufhebt auch und zeigt, was die Leute können. Und dass wirklich alle, die dort mitmachen, wirklich mit Herzblut arbeiten. Also ich habe es jetzt gesehen, wo es Und jedes Mal, wenn sie es aufbauen, also sagen es unsere Leute oder auch die anderen Firmen, wirklich auf einem hohen Level arbeiten. Und ich finde, man muss sie sehen. Ich persönlich kenne viel Gartenmessen. Also ich bin überall schon gewesen, in Frankreich, England, Belgien, Amerika. Und ich glaube, es ist eines der höchsten Level in Europa, wo man Indoor Gärten zeigt, in dieser Zeit jetzt, also es ist ja früh im Jahr und man muss ja Bäume antreiben, dass das Blühen dann in dieser Halle rein, auch wirkt und austreibt und die Blüten da sind. Also es ist nicht zu unterschätzen, was da geleistet wird an Arbeit, und zwar von allen.
Also man muss eigentlich ein bisschen bescheissen. Wie machen Sie denn das, wenn Sie sagen, antreiben, dass die austreiben, das heisst, das muss blühen? Und
ja, man tut ein Projekt zeichnen, was will man für ein Thema geben, und dann tut man Pflanzen aussuchen, und die muss man relativ früh in den Treibhäusern antreiben, damit die Blätter machen, weil in der Natur aus würde jetzt zum Beispiel eine Platanen oder so im Mitte März noch nicht treiben, also sie hat noch keine Blätter, und die tut man eigentlich vortreiben in den Gewächshäusern, damit das perfekt dort steht. Auch Hortensien, oder dass einfach die Pflanzen blühen und fürs Auge schön sind. Und dass die Leute sich dann auch wirklich etwas vorstellen können unter den Gestaltungen, die Gartenbaufirmen machen.
Wir haben ja jetzt sehr einen milden Winter gehabt, immer bis jetzt. Schlüsselblümchen sind schon draußen, alles Mögliche, obwohl wir irgendwie Anfang März haben. Sie haben vorher gesagt, die USA haben das Kyoto-Protokoll nicht unterschrieben. Sind Sie jemand, der ein Bewusstsein hat zu diesem Thema und sagt, ja, das ist alles ganz schwierig? Oder finden Sie einfach, ja, das ist eine Verschiebung, die halt einfach stattfindet?
Nein, ich glaube, es ist schwierig zu sagen. Also ich meine, man sagt jetzt, es erwärmt sich. Also die letzten Winter, oder die ich jetzt erlebt habe draussen, es hat mal kalte Winter gegeben, wo wirklich viel Schnee war. Das letzte Jahr hat es im März nochmal recht Schnee gegeben. Das ist sehr mild gewesen, also sie sind sehr verschieden. Aber global gesehen habe ich das Gefühl, wenn wir so weitermachen, die Meer ausfischen und den Regenwald abzuholzen und ich bin zwar selber Töfffahrer, aber ich würde jetzt sagen, es ist schon so, dass wir mit dieser globalen Wärmung müssen schauen müssen, also sicher alle zusammen, und dass das ein sehr ernstes Thema ist.
Inwiefern beeinträchtigt das oder beeinflusst das Ihre Arbeit, wenn Sie draußen sind und Sie sagen, Sie arbeiten in verschiedenen Klimazonen?
Also wie meinen Sie beeinträchtigt?
Ja, wenn der Winter warm ist, spielt das eine Rolle jetzt zum Beispiel auf den Frühling an, wenn Sie die Gärten müssen, ich weiss nicht, für die Leute parat machen und so weiter?
Ja, es spielt sicher eine Rolle. Also das heisst, wir haben mit Schädlingsbekämpfung hat man mehr zu tun. Also das heisst, man muss mehr spritzen, weil es mehr Pilz gilt. Es hat eine gewisse Feuchtigkeit drum, die es vorher nicht gehabt hat. Also es ist sehr kalt geworden da, und dann ist es langsam wärmer geworden. Und jetzt ist es so, dass sehr schnell kalt, sehr schnell warm wird. Also die Natur macht da wirklich etwas mit, wo es noch nicht parat ist dazu. Also das heisst, es ist sicher noch nicht akklimatisiert auf die schnellen Wechsel. Und für uns selber ist es so, dass wir das Jahr haben können durchschaffen. Also es ist eigentlich ein Vorteil gewesen, vom trockenen Wetter, also vom warmen Wetter her. Hankerum kannst du wieder im April, Mai eindecken. Also es ist schwierig zu sagen. Also wenn es jetzt schön ist, werden wir weiter schaffen und haben du das ein bisschen im Vorsprung.
Eine letzte Frage. Wenn man hier in der Schweiz ist, auf was muss man eigentlich schauen, wenn man eben ein bisschen die Wetterbedingungen kennt und einen Garten will machen und das Ganze irgendwie immer ein bisschen schön sollte aussehen? Sozusagen eine Kurzberatung.
Also ich glaube, für mich ist es jetzt wichtig, dass ein Garten zum Haus passt und dass er standortgerecht gepflanzt wird. Also das heisst, was mir nicht so gefällt, ist, wenn man jetzt hier in der Zürich-Umgebung Palmen setzt oder Olivenbäume, ist jetzt irgendwie in Mode gekommen. Das finde ich sehr fremd und das gefällt mir gar nicht. Also man sollte schon schauen, dass man einigermaßen einheimisch schafft. Und es muss echt sein. Also es muss abgestimmt sein auf die Menschen, die in den Garten leben.
Womit wir eigentlich den Bogen geschlossen hätten zu dort, wo wir angefangen haben und Ihrem Garten, den Sie da bei sich daheim gemacht haben.
Für mich stimmt er, ja.
Enzoneer, danke vielmals fürs Gespräch.
Ade miteinander, einen schönen Abend.
Das war der Fokus. Merci fürs Zuhören, sagt Marina Villa.
DRS3 Podcast.